Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Mubarak, hau ab, deine Zeit ist um. In Kairo verlangen Hunderttausende den Rücktritt ihres Präsidenten. Das Volk ist in Aufruhr und die Armee hält sich zurück. Wir fragen warum. Unser Schwerpunkt. Dann besser integrieren. Bundesrätin Sommaruga zieht Bilanz nach 100 Tagen im Amt und setzt erste Schwerpunkte. Hilflos ausgeliefert, in verschiedenen Heimen in der Schweiz und Deutschland hat ein Sozialtherapeut über 100 Behinderte missbraucht. Und lernen von Deutschland, weshalb das Land die Krise rascher überwunden hat als andere und sogar mit einem Jobwunder aufwarten kann. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das Ziel war ehrgeizig und selbstbewusst. Die Opposition in Ägypten hatte zum Protest der Million aufgerufen und viele, viele kamen. Zum Tag in Kairo, Joe Schelbert.
Hunderttausende folgten dem Aufruf der Opposition und strömten ins Kairoer Zentrum. Allein auf dem Tahrir-Platz protestierten 200.000 Menschen. Die Mobilisierung erfolgte meist durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Das Internet ist weiterhin gekappt und das Mobilfunknetz nur eingeschränkt verfügbar. Die Demonstranten kamen zu Fuß. Die Regierung hatte den Eisenbahn- und Überlandbusverkehr eingestellt und die städtischen Schnellstraßen gesperrt. Die Armee errichtete an den Zugängen zur Innenstadt Kontrollposten, hinderte jedoch niemanden, an der Protestaktion teilzunehmen. Die Armee rief jedoch auf Flugblättern die Demonstranten auf, ihre Meinung in zivilisierter Manier auszudrücken. In Sprechchören bezeichneten diese Mubarak als Agenten der USA. Er geht, riefen sie, wir bleiben. Die Vertreter aller größeren Oppositionsparteien einigten sich auf gemeinsame Forderungen. Rücktritt Mubaraks, eine Regierung der Nationalen Allianz, Auflösung des Parlaments und eine neue Verfassung. Vor einem Rücktritt Mubaraks lehnt die Opposition allerdings jedes Gespräch mit den gegenwärtigen Machthabern ab.
Joe Schelbert über die Situation in Kairo. Und nun Patrick Seiler mit den weiteren Nachrichten.
Die Massenproteste erst in Tunesien und nun in Ägypten haben auch Auswirkungen auf andere arabische Länder. In Algerien haben mehrere Gewerkschaften für die kommenden Tage große Streiks angekündigt. 90.000 Krankenpfleger legten bereits heute ihre Arbeit nieder. In Jordanien hat König Abdullah den Ministerpräsidenten entlassen, als Reaktion auf die Proteste gegen die Regierung. Tausende Menschen hatten dort letzte Woche für politische Reformen demonstriert und die Absetzung des Ministerpräsidenten gefordert. Und in Sudan haben Studenten für morgen zu neuen Demonstrationen aufgerufen. Die Berner Kantonsbehörden haben über einen der größten bisher bekannten Fälle von sexuellem Missbrauch in der Schweiz informiert. Ein 54-jähriger Sozialtherapeut aus dem Kanton Bern habe gestanden, zahlreiche geistig und körperlich behinderte Pflegebefohlene und Kinder missbraucht zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit. Zu den Missbräuchen in 122 Fällen sei es in verschiedenen Heimen in der Schweiz und Deutschland gekommen. Die meisten Missbrauchsfälle seien verjährt, teilt die Berner Staatsanwaltschaft mit. Lediglich 33 Fälle seien noch nicht verjährt. Der Mann befindet sich seit etwa 10 Monaten in Haft. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat nach 100 Tagen im Amt ihre Ziele für das Justizdepartement bekannt gegeben. Sie wolle bei der Personenfreizügigkeit Missbräuche rigoros bekämpfen. Im Sommer will sie einen Integrationsplan präsentieren. Dabei sei die Bildung der Ausländer ein zentraler Faktor. Außerdem gab Sommaruga bekannt, dass die Schweiz 35 Kontingenzflüchtlinge aufnimmt. Dabei sei sie einer Anfrage des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR gefolgt. Die meisten von ihnen sind irakische Christen. Die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments sind nicht zufrieden mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Regierungsreform. Der Bundesrat schlägt vor, die Amtsdauer des Bundespräsidenten auf 2 Jahre zu erhöhen und mehr Staatssekretäre einzusetzen. Damit sind die GPK zwar einverstanden, das würde aber die Probleme nicht grundlegend lösen. Der Bundesrat müsse vor allem an der Führungskultur arbeiten und etwas gegen das Klima des Misstrauens in der Regierung unternehmen. Die GPK hatten dies in ihren Berichten zur UBS und zur Libyen-Affäre kritisiert. In Deutschland ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Januar um 330.000 gestiegen, aus saisonalen Gründen. Die Quote erhöhte sich auf 7,9%. Vor einem Jahr hatte sie jedoch bei 8,6% gelegen. In den Euroländern liegt die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt bei 10%. Am höchsten ist die Quote in Spanien mit 20% und in Litauen und Lettland mit je 18%. Der italienische Staat hat letztes Jahr 50 Milliarden Euro an hinterzogenen Geldern entdeckt, dazu 2,6 Milliarden Euro nicht gezahlte Mehrwertsteuern. Das teilte die Steuerpolizei, die Guardia di Finanza, mit. Fast 9.000 Personen seien letztes Jahr wegen Steuerhinterziehung angezeigt worden. 10 Milliarden Euro an hinterzogenen Einkünften wurden im Ausland aufgespürt, am meisten in der Schweiz und in Luxemburg. Ostaustralien wird nach den verheerenden Überschwemmungen nun von einem schweren Wirbelsturm bedroht. In der Küstenregion von Cairns im Bundesstaat Queensland wurden 9.000 Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Zu der Region gehört auch das Barrier Reef, ein beliebtes Ziel von Touristen. Der Wirbelsturm Yasi soll am Donnerstagmorgen die Küste erreichen. Er werde Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 Kilometern pro Stunde haben, schätzen Meteorologen. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in der Swiss Market Index schloss bei 6.555 Punkten plus 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.999 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.2949 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,87 Rappen. Die Wetterprognose: im Flachland hat es morgen Mittwoch erst Hochnebel und Wolkenfelder. Am Nachmittag wird es vielerorts sonnig. In den Bergen und im Süden bleibt es weiterhin sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden minus 3 bis plus 2 Grad, im Süden rund 10 Grad. Am Donnerstag ist es erst sonnig, dann ziehen im Norden Wolken auf. Dabei fällt aber kaum Regen oder Schnee. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 2 und im Süden mit Nordföhn bei 12 Grad.
Massenproteste in Ägypten. Das Volk steht auf, der Präsident wankt und die Armee schaut zu. Wir fragen, warum und wie lange noch. Der Aufstand und die Folgen, unser Schwerpunkt. Dann endlich gefasst. Ein Berner Sozialtherapeut hat jahrelang Behinderte missbraucht. Ende der Probezeit. Simonetta Sommaruga zieht Bilanz über ihre ersten 100 Tage im Bundesrat. Wir auch. Gestärkt aus der Krise. Deutschland feiert den Aufschwung und träumt bereits von der Vollbeschäftigung. Verbotene Tradition. Für die UNO ist das Coca-Kauen Drogenkonsum, für die Bolivianer Teil ihrer Kultur. Ein klassischer Konflikt. Und schließlich, weshalb wir manchmal mehr ahnen, was gemeint ist, als dass wir es wirklich hören. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Die Opposition hatte gerufen und aus allen Richtungen strömten die Menschen ins Zentrum von Kairo. Der 8. Tag des Aufstands wurde für die Demonstranten zur kraftvollen Machtdemonstration und für den ägyptischen Herrscher zum öffentlichen Debakel. Unsere Korrespondentin Irene Meyer hat sich unter die Menge gemischt.
Das Stadtzentrum von Kairo ist schwarz vor Menschen. Und wen man auch fragt, die alle sagen, das Ende des Regimes sei nah. Seit gestern Abend die Armee erklärt hat, sie betrachte die Forderungen der Demonstranten als legitim und wende keine Gewalt an, geht ein Aufatmen durch die Stadt. Und die riesige Kundgebung hat etwas Unbeschwertes bekommen. Rima, die Studentin, auch. Bis zur Befreiung Ägyptens, sie meint damit den Rücktritt Mubaraks, bleibe sie hier stehen. Auch Ahmed, der Lehrer, gibt dem Präsidenten keine Chance mehr. Dialog ja, aber ohne Mubarak, sagt Ahmed. Auch der inoffizielle Oppositionsführer Mohammed el-Baradei schließt im Fernsehen das Gespräch aus, solange Mubarak noch im Amt sei. Die Opposition hat, so heißt es, ein Verhandlungskomitee gebildet. Die Schlüsselrolle aber hat die Armee übernommen. Sie hat dem Autokraten Mubarak den Boden entzogen, nicht aber dem Aufstand gegen ihn. Sie hat über die Zukunft Ägyptens entschieden, unabhängig davon, wie der Wandel nun eingeleitet und organisiert wird. Doch auch davon hängt einiges ab. Wird nur Mubarak gehen oder auch seine Regierung oder setzt das Militär auf den Geheimdienstchef und jetzigen Vizepräsidenten Omar Suleiman? Hier würde zum Beispiel eine relative Beruhigung für Israel sein. Die jungen Aktivisten im Zentrum Kairos glauben in ihrer Euphorie, sie könnten die Dinge weiter bestimmen. Klug und clever genug seien sie, um das Erreichte zu schützen, ist Lehrer Ahmed überzeugt. Doch andere sehen angesichts der Dynamik der Ereignisse große Gefahr. Eine Geschäftsfrau namens Luma hält ein Plakat in die Höhe, auf dem sie alle Oppositionsgruppen dringend auffordert, sich auf einer Linie zu sammeln.
In the transition period we have to unite, otherwise the regime will not go. So they just unite for a very short.
Um das ganze Regime wirklich loszuwerden, müssen sich alle in der Übergangszeit bis zu freien Wahlen einig bleiben, sagt sie.
People can stay on the street for a week or two and then what? Some entity has to take over from the
police. Eine Woche auf der Straße demonstrieren und dann? Jemand muss die Dinge in die Hand nehmen, fordert Luma und verschwindet in der Menge. Ein paar Straßen weiter, dort wo der Abfall sich türmt und die Armut nichts mehr Pittoreskes hat, sehen es ein paar Männer ganz anders. Genug, die sollen zur Arbeit gehen, anstatt zu protestieren, sagt ein Rentner. Mubarak habe die Botschaft vom Tahrirplatz längst verstanden. Was könne man nur gegen den Präsidenten haben, der Ägypten 30 Jahre lang Frieden geschenkt habe, fragt der Mann. Heute zum ersten Mal findet im Stadtzentrum auch eine kleine Demonstration für Hosni Mubarak statt. Doch im ägyptischen Staatsfernsehen ändert sich unterdessen bereits die Tonlage. Auch das Sprachrohr von Präsident Mubarak kann den Aufstand in Kairo, Alexandria, Suez und anderen Städten des Landes nicht mehr ignorieren.
Aus Kairo, Irene Meyer. Die Armee gilt in Ägypten als Königsmacherin. Sie hat die Forderungen der Demonstranten als legitim bezeichnet und sich heute an ihre gestrige Ankündigung gehalten, keine Gewalt gegen die eigenen Landsleute einzusetzen. Roman Fillinger hat mit dem Politikwissenschaftler Asiem El-Difraoui über die Rolle der ägyptischen Armee gesprochen. Difraoui stammt aus Ägypten und arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die erste Frage, weiß man denn jetzt, wo die Armee steht? Auf der Seite der Demonstranten oder auf jener von Mubarak?
Ich glaube zunächst mal, die Armee steht auf ihrer eigenen Seite. Sie möchte ihre Privilegien behalten, möchte weiterhin an der Macht beteiligt sein. In diesem Sinne hat sie sich jetzt teilweise von Mubarak distanziert und gesagt, sie wird nicht auf das ägyptische Volk schießen. Dann ist es natürlich auch so, dass diese Armee in einem gewissen Sinne eine echte Volksarmee ist, die zum Großteil aus Wehrpflichtigen besteht, aber auch aus Offizieren, die aus dem einfachen Volk stammen und damit wirklich auch Verbindungen zu den Leuten haben, die auf der Straße da stehen. Zum Zweiten ist es so, dass die Armee in Ägypten ja praktisch ein militärisch-industrieller Komplex ist. Sie finanziert sich selber durch Beteiligungen an großen Industrieunternehmen, aber auch zum Beispiel am Tourismus. Man sagt zum Beispiel, die Hälfte von Scham el-Sheikh würde der Armee gehören. Und diese Privilegien möchte die Armee natürlich verteidigen.
Sehr überraschend für Menschen, die ein bisschen weiter weg sind, ist ja, dass die Menschen auf der Straße dieser Armee sehr wohlgesonnen sind. Bilder von Demonstranten, die Soldaten umarmen, kommen mir in den Sinn. Woher kommt denn dieses Vertrauen in die Armee?
Ja, wie gesagt, das sind die Söhne des Volkes. Wer in Ägypten verhasst ist, das sind die Spezialeinheiten der Polizei, die aber zum Großteil dem Innenministerium unterstehen. Da gibt es Dutzende von Sondereinheiten, die Staatssicherheit und so weiter. Und das sind die gefährlicheren Leute, die auch auf das Volk geschossen haben. Man weiß aber auch bis heute nicht, wo die Präsidialgarde steht, also Mubaraks persönlicher Schutz der Armee.
Wie entscheidend ist denn diese Armee überhaupt? Es wird ja immer wieder gesagt, sie sei die eigentliche Königsmacherin. Andererseits gibt es, Sie haben das angesprochen, diesen riesigen Sicherheitsapparat, der ist ja viel größer als die Armee. Man spricht von mehr als einer Million solcher Sicherheitskräfte.
Ich weiß nicht, ob dieser Sicherheitsapparat wirklich viel größer ist als die Armee unter Waffen. Man fürchtet aber vor allem den Geheimdienst. Der hat auch wieder untere die Sonderdienste, die gefährlich sein könnten. Aber wie es scheint, ist man sich allgemein darüber einig, mittlerweile auch unter den verschiedenen Diensten, dass es in Ägypten nicht so weitergehen kann. Sonst hätte man nicht diese Massendemonstrationen von 2 Millionen Leuten, die es mittlerweile sein sollen, zugelassen.
Die waren ja nur möglich, wenn auch die höheren Chargen der Armee diese Demonstration gewähren lassen wollten. Ist denn diese Armee durchs Band weg, durch alle Chargen hindurch, diesen Demonstranten einigermaßen wohlgesonnen?
Ich weiß gar nicht, ob die alle den Demonstranten so wohlgesonnen sind. Es geht vor allem um den eigenen Machterhalt. Da hoffen wohl noch die Generäle, einige Generäle, die relativ dicht an Mubarak dran waren, weiter im Amt zu bleiben und das Schlimmste zu verhindern und sich beim Volk beliebt zu machen oder zumindest eine gewisse Sympathie zu behalten, damit sie selber, falls es zu einem richtigen Umsturz kommen sollte, nicht bedroht werden und vielleicht Teil ihrer Freunde und Privilegien behalten können.
Sie sprechen es an, viele Kommandeure sind ja Chefs oder Teilhaber dieser Unternehmen im militärisch-industriellen Komplex, wie Sie das vorher genannt haben. Die hätten viel zu verlieren bei einem Machtwechsel. Heißt das, Sie werden am Schluss doch wieder schauen, dass Mubarak an der Macht bleibt?
Nein, sie werden sicherlich probieren, auch unter amerikanischem Druck oder der Druck der Europäer, einen für das Volk akzeptablen General zu finden, der das Regime, also im Sinne von System rettet, aber nicht Mubaraks persönliche Herrschaft. Das Regime heißt, die Militärs wahren über die Stabilität in Ägypten, suchen sich dann einen für das Volk relativ akzeptablen General heraus, ernennen dann wiederum eine Regierung, die beim Volk beliebt ist. Und falls dann dieser Demokratisierungsprozess oder Reformprozess schief geht, dann kann die Armee wiederum einer Regierung den Fehler daran zuschieben, wenn sie selber als Garant der Stabilität eine ganz gute Figur abgibt.
Das heißt, Sie denken, dass die Armee eigentlich schon an die Zeit nach Mubarak denkt?
Ja, ganz klar. Sie wissen bloß nicht, wie Sie, sagen wir mal, Mubarak einen würdevollen Ausschied ermöglichen sollen. Jetzt überlegt man, also wie schafft man das am besten, einen Abgang zu schaffen, in der auf der einen Seite die Armee keinen Schaden nimmt, auf der anderen Seite Mubarak nicht zu sehr an der Macht festhält, sondern dass er halt Gesicht wahren kann und gehen kann. Da wird sicherlich ganz fleißig drüber nachgedacht.
Wie sieht es denn aus mit den Beziehungen zwischen der Armee und den Oppositionsgruppen, beispielsweise zu El-Baradei, dem sichtbarsten Gesicht dieser Opposition, die jetzt auf der Straße ist in Kairo?
Vielleicht hänge ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, die Armee hat ganz klare Kommunikationskanäle und Gespräche mit ganz verschiedenen Oppositionsfraktionen eröffnet. Die Armee muss wissen, was los ist und muss auch mit diesen Leuten ein Nach-Mubarak besprechen, sonst endet das Land wirklich im Chaos. Also da wird hinter den Kulissen meiner Ansicht nach recht viel und recht intensiv gesprochen.
Herr El-Farawi, was braucht es denn noch, dass die Armee ganz klar Position bezieht? Jetzt dauern die Proteste schon seit 8 Tagen an. Irgendwie scheint die Armee hier aber auch zu zaudern. Kann sie das noch lange tun?
Ich glaube nicht lange, sonst wird das Land wirklich unstabil. Die Armee sucht, wie gesagt, nach einem würdevollen Abgang für Mubarak, einer für sie akzeptablen Übergangsregierung. Und dann werden auch bestimmt Entscheidungen getroffen. Also so kann es nicht weitergehen. Und wie gesagt, hinter den Kulissen wird wahrscheinlich hektisch in alle Richtungen verhandelt und vor allen Dingen auch mit den Amerikanern, die ja große geostrategische Interessen da haben und vor allen Dingen der größte Geldgeber der ägyptischen Armee sind. Und dann die Amerikaner bestimmt auch gesagt, jetzt lass uns mal überlegen, wen wir da an die Spitze stellen können, um da rauszukommen.
Und das können die Amerikaner bestimmen von außen?
Die können es nämlich nicht bestimmen, aber sie haben einen ganz massiven Einfluss darauf.
Einschätzungen des Politikwissenschaftlers Asiem El-Tifraoui. In Bern ist der schwerste Fall von sexuellem Missbrauch ans Licht gekommen, den die Berner Kantonspolizei je erlebt hat. Ein 54-jähriger Sozialtherapeut hat gestanden, sich an über 100 Heimbewohnern und Kindern sexuell vergangen zu haben. Und das über eine Dauer von 29 Jahren hinweg, in verschiedenen Heimen in der Schweiz und in Deutschland. Toni Koller.
Der Mann arbeitete während fast 30 Jahren in 9 verschiedenen Behinderteninstitutionen als Sozialtherapeut, vorwiegend im Kanton Bern, aber auch in Süddeutschland und zuletzt im Kanton Aargau. Warum blieben seine sexuellen Übergriffe auf Heiminsassinnen und Insassen so lange unentdeckt? Die Polizei erklärt dies einerseits damit, dass der Beschuldigte als Betreuer mit seinen behinderten Opfern in einem Vertrauensverhältnis stand. Vor allem aber habe er sich gezielt geistig behinderte Kinder und Jugendliche ausgesucht, die kaum sprechen und sich deshalb Dritten nur schwer mitteilen können. Ob die betroffenen Heimleitungen dennoch ihre Aufsichtspflicht verfehlt haben, ist Gegenstand von laufenden Abklärungen. Festgenommen wurde der Mann schließlich im vergangenen Jahr, weil zwei seiner Opfer im Aargau ihren Eltern von sexuellen Erlebnissen mit dem Therapeuten erzählten. Im Lauf der folgenden Ermittlungen der Polizei gestand der 54-Jährige seine Übergriffe auf 114 Kinder und Pflegebefohlene seit Anfangs der 80er Jahre. Die Taten sind teilweise verjährt. Wie viele genau, ist zurzeit unsicher. Auch weil zur Unverjährbarkeitsinitiative, die das Volk gutgeheißen hat, die gesetzliche Umsetzung noch fehlt. Fest steht aber, dass sich der im Berner Oberland wohnhafte Beschuldigte für mindestens 33 nicht verjährte Fälle vor Gericht wird verantworten müssen.
Toni Koller. Sie hören Echo der Zeit. Und mit diesen Themen geht es weiter. Mit einer hochmotivierten Bundesrätin, dem Jobwunder in Deutschland, dem Coca-Cauen in Bolivien und dem Smalltalken am Feierabend. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wählte für ihre 100-Tage-Bilanz einen symbolischen Ort, die Casa d'Italia, traditioneller Treffpunkt der Italienerinnen und Italiener in Bern, ein Ort von geförderter, gelebter, aber auch versäumter Integration, wie Sommaruga sagte. Die neue Justizministerin zählte die Versäumnisse auf, machte klar, dass sie unbedingt handeln möchte. Konkrete Vorschläge hingegen hat Simonetta Sommaruga noch nicht vorgelegt. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Simonetta Sommaruga präsentierte sich den Medien sichtlich gut gelaunt und mit einer gesunden Portion Ironie ausgestattet.
Sie erinnern sich, dass nach der Departementsverteilung im letzten Herbst die Rede war davon, dass ich in ein B-Departement verbannt worden sei.
Ein B-Departement sei das Justizdepartement tatsächlich.
Nämlich ein bedeutendes Departement.
Bedeutend und eines, in dem sich leben ließe.
Nach 3 Monaten intensiver Arbeit kann ich Ihnen heute sagen, ich fühle mich in dieser Verbannung wohl.
So wohl, dass sie nun einiges anpacken wolle und müsse. Denn gerade die Asylpolitik, eines der Kernthemen ihres Departements, leide unter einer Glaubwürdigkeitskrise, konstatiert die neue Bundesrätin. Die Asylverfahren dauerten zu lange, die Rückschaffungen könnten nicht konsequent vollzogen werden, stellt sie fest. Und auch im Ausländerbereich habe die Personenfreizügigkeit mit der EU ihr gutes Image verloren. Den Grund für diesen Imageverlust sieht Sommaruga in der hohen Zahl von 50.000 Personen, die von der EU jährlich in die Schweiz kommen. Aber auch in der Tatsache, dass damit vor allem qualifizierte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in unser Land kämen. Unterdessen verfügten über die Hälfte der Einwanderer aus dem EU- und EFTA-Raum über einen Hochschulabschluss.
Die Migration ist heute nicht mehr ein Phänomen der Unterschichtung, sondern ebenso ein Phänomen der Überschichtung geworden. Und von diesen gut qualifizierten Arbeitskräften und Ausländern fühlen sich natürlich viele Schweizerinnen und Schweizer bedroht und bedrängt im Arbeitsmarkt.
Dies führe zu sozialen Spannungen im Land und viele Menschen hätten den Eindruck, die Zuwanderung verliefe unkontrolliert.
Das Bild ist falsch, denn im Rahmen der Personenfreizügigkeit gibt es sehr wohl Steuerungsmöglichkeiten, aber man muss sie nutzen und man muss sie konsequent umsetzen.
Welche Maßnahmen sie zur Steuerung der Einwanderung ergreifen möchte, das lässt Sommaruga weitgehend offen. Erste Vorstellungen hat die Justizministerin, wie sie schlechter qualifizierte Ausländer, die schon länger in der Schweiz sind, fördern will, damit diese auf dem Arbeitsmarkt mehr Chancen bekommen, mit mehr Aus- und Weiterbildung. Ganz grundsätzlich kann sie sich vorstellen, die Integration von Ausländern an Bedingungen zu knüpfen. Konkret ist sie bereit zu prüfen, dass sich nur in der Schweiz niederlassen darf, wer integriert ist. Simonetta Sommaruga hat heute klargemacht, es wartet viel Arbeit auf sie. Aber sie hat auch durchblicken lassen, es gibt weiterhin ein Leben neben dem Bundesrat. Auf die Frage, was sie, die ausgebildete Pianistin, denn derzeit spiele, nachdem sie bei ihrer Wahl zur Bundesrätin an eine Polonaise von Chopin gedacht hatte, schmunzelt sie.
Ja, ich bin jetzt am Üben dieser Polonaise, die ich damals versprochen habe. Es ist diejenige in Cis-Moll. Ich bin daran, sie auswendig zu lernen, damit ich sie dann irgendeinmal spielen kann.
Ein Bericht von Elisabeth Pestalozzi. Eine ziemlich aufgeräumte Bundesrätin, hat man den Eindruck. Hat sie sich also im Justizdepartement wirklich schon zurechtgefunden, dem Ressort, das sie sich ja ursprünglich nicht gewünscht hatte? Das habe ich Philipp Burkhardt im Bundeshaus gefragt.
Ja, das kann man sagen. Sie geht sogar mit Lust an die Sache heran, habe ich den Eindruck. Die SP-Frau hat zum Ausdruck gebracht, dass sie es in ihrem Departement mit menschlichen Schicksalen zu tun habe, zum Beispiel bei der Rückschaffung von Flüchtlingen oder mit Entscheiden, die unser Leben sehr direkt betreffen, Stichwort Sterbehilfe zum Beispiel. Und diese menschliche Komponente, die berührt sie, da will sie auch etwas verändern. Die Skepsis, die anfängliche, ist also einem großen Engagement gewichen.
Am wichtigsten wird ja aber wahrscheinlich die Ausländerpolitik sein. Ihre beiden Vorgänger im Justizdepartement, Christoph Blocher und Evelyn Wittmer-Schlumpf, die fuhren einen streng rechtsbürgerlichen Kurs hier. Wie groß ist denn da der Spielraum der SP-Bundesrätin?
Es fällt auf, dass sie auch nicht einfach einen Schmusekurs im Ausländerbereich fahren will. Bundesrätin Sommaruga kritisiert zwar, dass die Missstände in der Ausländerpolitik politisch ausgeschlachtet würden, bewusst, aber sie scheut sich selber nicht, die Missstände auch zu benennen. Allerdings hat sie heute noch keine Rezepte liefern können, wie sie sie beheben will. Es ist teilweise ein bisschen bei Worthülsen geblieben, die sie nun mit Inhalten füllen muss. Man wird sie nach spätestens 1000 Tagen im Amt daran messen müssen.
Simonetta Sommaruga hat ja einen steilen Einstieg. Sie muss die Ausschaffungsinitiative umsetzen, als Bundesrätin jetzt gegen die Waffenschutzinitiative antreten. Das sind beides Vorlagen, bei denen sie sich gegen die eigene Partei, gegen die SP stellen muss. Wie schafft sie diesen Spagat?
Persönlich wirklich tadellos. Sie hat es geschafft, kollegial die Position des Bundesrates zu vertreten, die ja nicht ihre eigene ist, ohne aber zu verleugnen, für welche Politik ihr Herz schlägt. Das ist eben eine SP-Politik. Da kommt ihr vor allem ihr rhetorisches Geschick sehr zugute. In Sachen Taktik, da wird sie allerdings noch zulegen müssen. Die Bundesrätin hat zum Beispiel schon nach der ersten Sitzung einer Arbeitsgruppe zur Ausschaffungsinitiative eine Medienkonferenz zugelassen und die SVP hat prompt diese Gelegenheit wahrgenommen und eine Plattform gesehen, um ihre ultimativen Forderungen auf den Tisch legen zu können. Das war aus Sicht des Departements sicher nicht gerade eine geglückte Vorstellung.
Kommen wir noch rasch auf die SP selbst zu sprechen. Glaubt man den Prognosen, wird die Partei bei den Wahlen im Herbst ja ziemlich verlieren. Wie stark will sich hier Bundesrätin Sommaruga als Wahllokomotive einspannen lassen?
Es ist vor allem aufgefallen, dass sie sich auf eine entsprechende Frage zurückgehalten hat und auch nicht abgewunken hat. Für sie sei entscheidend, dass der Bundesrat trotz Wahlkampf weiterhin verantwortungsvoll regieren könne, dass die Zusammenarbeit im Bundesrat nicht gestört werde. Deshalb werde die Landesregierung auch demnächst eine Art Spielregeln für Wahlauftritte von Bundesräten im Wahljahr festlegen. Also mit anderen Worten, Simonetta Sommaruga ist bereit, sich im Wahljahr für ihre Partei ins Zeug zu legen.
Aber sich auch unterzuordnen den Spielregeln des Bundesrates.
Genau, die seien sehr entscheidend. Auch hier kommt wieder zum Ausdruck, sie ist die kollegiale Magistratin, die sich jetzt den Bundesratsregeln auch unterwerfen wird.
Herzlichen Dank. $3,3 Millionen Deutsche sind offiziell ohne Job, 7,9%. Das sind zwar mehr als Ende Jahr, doch das hat saisonale Gründe, der Winter eben. Übers Ganze gesehen allerdings ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt so gut wie seit 2 Jahrzehnten nicht mehr. Die Wirtschaft brummt. Deutschland hat sich überraschend schnell von der Krise erholt. Das sogenannte Jobwunder ist eine Folge davon. Kasper Selk hat sich in einer Fabrikhalle näher darüber informiert.
Wir betreten die Turbinenhalle der Siemens-Werke im Berliner Quartier Moabit. Diese frühere AEG-Turbinenfabrik ist eine Art Denkmal der Industriearchitektur, eine Stahlkonstruktion, vor 110 Jahren erbaut, 240 Meter lang, 25 Meter hoch, sehr viel Glas, sehr hell, und auf den ganzen 240 Metern zischt, schleift, bläst und brummt es.
Hier werden Gasturbinen gefertigt. Gasturbinen werden in Kraftwerken eingesetzt zur Stromerzeugung.
Was Firmensprecherin Sonja Schönemann erklärt, klingt banal und ist alles andere. Wir stehen vor dem beweglichen, dem drehenden Teil einer Turbine, einer dicken Stahlachse, an der unzählige Kränze von verschieden großen Turbinenschaufeln angebracht sind. Dieses riesige Stück nennt sich der Turbinenläufer.
Der Turbinenläufer ist ungefähr zwischen 70 und 90 Tonnen schwer und dreht sich dann im Betrieb mit 3000 Umdrehungen pro Minute.
Das wird hier bei Siemens in Moabit hergestellt, vor allem für den Export nach den USA und Asien. Und dieser Export läuft wieder. und wie.
Wir fertigen in diesem Geschäftsjahr ca. 50 Gasturbinen, etwas drüber. Die nächsten 2-3 Jahre sind wir vollständig ausgelastet. Während der Krise war es auch teilweise etwas zurückgefahren, im Moment aber wieder 3-Schicht-Betrieb. Rund um die Uhr, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht.
Gasturbinenproduktion 24 Stunden am Tag. Während der Krise wurde die Produktion hier etwas reduziert, aber nicht massiv. Das war in anderen Bereichen bei Siemens nicht so. Dort hat man die Produktion stärker heruntergefahren. Aber wie viele Betriebe in Deutschland hat Siemens mit Kurzarbeit versucht, das qualifizierte Personal in der Firma zu halten. Kurzarbeit im großen Stil, das sei einer der Trümpfe des Wirtschaftsstandortes Deutschland gewesen, sagt auch der Wirtschaftsminister Rainer Brüderle, wenn er begründet, weshalb Deutschland die Wende von der Krise zum Boom so schnell geschafft hat. Und er lobt dabei Arbeitgeber und Arbeitnehmer für ihr Verhalten während der Krise.
Sie haben mit flexiblen Lösungen ein gar nicht so kleines Jobwunder geschafft.
Die Frage heute lautet aus deutscher Sicht bereits wieder Krise. Welche Krise?
Mit einem Rekordwachstum von 3,6% hat uns die Wirtschaft aus dem Konjunkturkeller katapultiert.
3,6% Wachstum im letzten Jahr, 2,3% prophezeit Brüderle für dieses.
Die Beschäftigung ist schon jetzt auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung.
Ein Blitzstart, den die deutsche Wirtschaft hingelegt hat, und der liberale Minister gibt sich überzeugt, dass dieses Wachstum sich verbreitere und stabilisiere. Da sind sich in der Industrie allerdings noch längst nicht alle so sicher. Brüderle betont, wenn er stolz seine Zahlenreihen betrachtet, vor allem eines. Es seien nicht nur die Exporte, welche Deutschland voranbrächten. Auf Kosten aller anderen, wie die Kritiker in Europa und anderswo immer wieder bemängelten, sondern die immer als zu schwach bezeichnete Binnennachfrage sei ebenfalls stark gestiegen.
Bereits im letzten Jahr hat sie 2/3 die Binnennachfrage zum Wachstum beigetragen. Dieses Jahr sind es über 3/4. Der Aufschwung hat also 2 stabile Beine, Export und die Binnennachfrage.
Die Arbeitslosigkeit ist in Deutschland insgesamt deutlich zurückgegangen auf einen Wert um 3 Millionen. Auch wenn sie gegenwärtig saisonalbedingt wieder etwas steigt. Brüderle rechnet insgesamt mit einem weiteren Rückgang. Dies bei hohen Wachstumszahlen, bei kleiner Inflation und bei einer Neuverschuldung, die unter den Maastricht-Stabilitätskriterien liegen werde. Das wäre, von den reinen Zahlen her gesehen, eine ausgezeichnete wirtschaftliche Ausgangslage. Das einzige Problem, das der Wirtschaftsminister im Moment sieht, es fehlen die qualifizierten Arbeitnehmer im Land, um all das Wachstum personell durchziehen zu können. Brüderle fordert mehr und leichtere Einwanderung. Bei Siemens, in der 240 Meter langen Werkhalle, sagt man mir, im Moment seien hier 50 Stellen ausgeschrieben. Aber das könnten auch schnell mehr werden.
Ein Bericht von Kasper Selger aus Berlin. Coca ist nicht Kokain und Coca-Blätter kauen etwas anderes als Kokain sniffen. Auf diesen Unterschied pocht Boliviens Präsident Evo Morales seit langem, auch wenn Coca der Rohstoff ist für Kokain. Morales will nämlich, dass die Coca-Pflanze von der UNO nicht weiter geächtet und ihr therapeutisches Potenzial erkannt wird. Vergeblich. Ulrich Ackermann.
Seit 50 Jahren ist Coca geächtet. 1961 setzten die 54 Mitgliedsländer des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Vereinten Nationen Coca auf die schwarze Liste der Betäubungsmittel. Selbst Bolivien unterzeichnete die Konvention damals. Seither ist das Kauen der grünen Coca-Blätter verboten. Trotzdem wird Coca im ganzen Andenraum weitergekaut und krank oder gar süchtig wird niemand davon. Verändert haben sich aber die politischen Umstände in Bolivien. Die Indios sind an der Macht und sie treten immer selbstbewusster auf. Es gehe nicht an, dass die Supermacht USA ihnen Vorschriften mache über eine 5000 Jahre alte Praxis, wie eben das Coca-Kauen, sagt der bolivianische Präsident Evo Morales. Coca-Kauen müsse wieder erlaubt sein.
Sino, el respeto al consumo tradicional de la hoja de coca y el consumo tradicional de la hoja de coca no puede ser penalizada.
Die USA aber legen sich weiter quer. Evo Morales Klarstellung, Coca und Kokain seien nicht dasselbe, überzeugte Washington nicht. Gelockert werden kann die UNO-Betäubungsmittelkonvention nur per Einstimmigkeit. Mit dem Widerstand der USA ist die Zulassung von Coca erst einmal vom Tisch. Ein Nachspiel wird es innerhalb der UNO so bald kaum geben. Den meisten Vertragsstaaten ist die Sache mit Coca sowieso zu bizarr oder zu unwichtig. Kulturell ist die Ächtung der Coca-Pflanze aber ein Affront gegenüber den andinen Gesellschaften. Coca ist in der Weltauffassung der Andenvölker eine heilige Pflanze und ihre Apotheke dazu. Aber, klagt Jorge Hurtado, Mediziner und Direktor des Coca-Museums in La Paz, niemand stecke Geld in die Erforschung des therapeutischen Potenzials der Coca. Er glaubt, neue Medikamente auf Coca-Basis wären der Ächtung wegen kaum zu kommerzialisieren. Allenfalls kämen sie sogar mit dem Gesetz in Konflikt.
El problema de la ilegalidad de la coca es un obstáculo permanente para esa toda clase de investigaciones.
In seiner natürlichen Form sei Coca keine Droge, stellt Hurtado klar. Geächtet wird es fälschlicherweise. Und die Illegalität verhindere die Forschung an einem Naturprodukt, in dem sehr viel mehr drinstecke als minimale Spuren von natürlichem Kokain.
Se descubrió de que durante la ingestión de coca bajan los niveles de azúcar en la sangre.
Der Coca-Konsum senke die Blutzuckerwerte erheblich, sagt Mediziner Hurtado. Man könnte daraus ein neues Medikament für Diabetiker entwickeln. Aber Frankreich habe die Finanzierung dafür schnell eingestellt, weil Coca zu umstritten sei. Am bekanntesten ist, dass Coca das Hirn mit mehr Sauerstoff versorgt, deswegen wird es seit jeher als Mittel gegen die Höhenkrankheit verwendet. Dass Coca auch den Hunger unterdrückt, wissen die Indios in den Anden ebenfalls seit langer Zeit. Aber die Übergewichtigen und Zivilisationskranken müssen wohl noch lange warten, bis sie in den Apotheken ein Mittel auf Coca-Basis zum Abnehmen kaufen können.
Der Bericht von Ulrich Achermann. Wer kennt sie nicht, die etwas mühsame Situation? Man ist in einer Bar oder an einer Party und versucht trotz Musik und Gläserklingern, sich mit jemandem zu unterhalten, irgendwie Gesprächsfetzen zu erhaschen und das Gegenüber zu verstehen. Wie das unsere Ohren und unser Gehirn schaffen, ist Gegenstand jahrzehntelanger Forschung. Jetzt sind US-amerikanische Neurowissenschaftler der Lösung auf der Spur. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Können Sie mich jetzt verstehen? Oder vielleicht jetzt? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Für unsere Ohren ist es sehr schwierig, einzelne Töne oder Worte aus einer gleichlauten oder sogar lauteren Geräuschkulisse herauszufiltern. Dennoch seien wir darin erstaunlich geschickt, sagt der Neurowissenschaftler Josh McDermott von der New York University.
It's clear that it's a very difficult problem, but it's one that people perform pretty well at most of the time.
Die Wahrnehmungspsychologie nennt es das Cocktailparty-Problem. Und liefert die Lösung gleich dazu. Wir richten auf die Gesprächsfetzen unseres Gegenübers eben mehr Aufmerksamkeit als auf den restlichen Partylärm, so die gängige Lehrmeinung. Doch wissenschaftlich befriedigend ist das nicht. Denn wie können wir wissen, beispielsweise bei einem fremden Menschen mit fremder Stimme, worauf unser Ohr überhaupt hören soll?
It's not clear how we would acquire that knowledge, because you would think that in order to learn the properties of an individual sound source like a person's voice, you would need to be able to segregate it from a mixture to begin with.
Es sei unklar, wie unser Gehirn aus einer mehr oder weniger einförmigen Geräuschkulisse einzelne Frequenzen, Melodien oder Rhythmen isoliere und wie es sie als zusammengehörig erkenne. Josh McDermott's Vermutung? Die Wiederholung ist's. Die Wiederholung einzelner Geräuschmuster im Meer der anderen Geräusche. Denn eine Wiederholung könne man auch wahrnehmen, ohne das Zielgeräusch zu kennen.
What's interesting about repetition is that it's something that you could potentially use without knowing anything previously about the nature of the sound.
Josh McDermott testete diese Vermutung in einem Experiment. Er ließ seine Versuchspersonen kurze, neuartige Geräuschschnipsel hören, wie dieses. Hier ist Hintergrundlärm vermischt mit einem Zielgeräusch, das in der Reinform so klingt. Hörten die Versuchspersonen die Mischung nur einmal, wie Sie jetzt gerade, identifizierten sie das Zielgeräusch später nicht besser, als wenn sie zufällig geraten hätten. Ganz anders, wenn sie das Zielgeräusch vorher wiederholt und zusammen mit wechselndem Hintergrundgeräusch gehört hatten. Dann erkannten sie das Zielgeräusch in 9 von 10 Fällen. Und zwar in ganz verschiedenen Geräuschcocktails. Neurowissenschaftler Josh McDermott schließt daraus,
We find that repeating patterns are things that are very natural for people to extract from mixtures.
Wiederholungen eines Geräuschs vor wechselndem Hintergrund zu erkennen, scheint uns also leicht zu fallen. Doch lässt sich das auch auf die klassische Stehparty anwenden, wo ja kaum jemand genau dieselben Wortfetzen repetiert?
So if you're talking to someone, they're obviously not going to repeat the same word over and over again, but there are nonetheless properties of their voice that repeatedly occur in the signal.
Einige Merkmale der Stimme unseres Gegenübers würden sich durchaus wiederholen, sagt Josh McDermott. Etwa bestimmte Frequenzmuster oder die stimmliche Energie, die in eine bestimmte Silbe gesteckt werde.
I think helps to explain how people are able to succeed in that type of situation.
Ohne Wiederholung würde also an Partys kommunikativ wohl wenig laufen. Vielleicht stimmt sie das etwas milder, wenn ihr Bekannter das nächste Mal an der Bartheke wieder die immer gleiche alte Anekdote erzählt.
Pascal Bieber zum sogenannten Cocktail-Party-Problem. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.